Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Lucille Bonnet, Managing Director von Alantra, anlässlich des Closings des Klima Energy Transition Fonds in Höhe des Hardcaps von 210 Millionen Euro eingeladen. Das Interesse war enorm. Ursprünglich ein Zielvolumen von 150 Millionen Euro angestrebt, wird jetzt der Klima Energy Transition Fonds bei seinem Hardcap von 210 Millionen Euro geschlossen. Der Fonds ist eine Kooperation zwischen der Investmentbank Alantra und dem spanischen Erdgas-Fernleitungsnetzbetreiber Enagas. Wie der Name schon impliziert, fokussiert sich dieser Fonds auf Klimathemen, die Energiewende vorantreiben sollen. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht's los mit dem Interview.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Interview.
Ich freue mich sehr, ich bin verbunden mit Lucille Bonnet, Managing Partner vom Klima Energy Transition Fonds und das ist kurz auch Klima, aber nicht zu verwechseln mit der App, aber ich sage erstmal Hallo Lucille.
Hallo Jan. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr. Ich habe es gerade schon gesagt, wir hatten nämlich mal den Markus Gillis hier zu Gast von Klima und deswegen nicht, dass man euch durcheinander bringt. Ihr seid ein ganz brandneuer Fonds, ne?
Ja, richtig. Wir sind ein Wachstumsfonds, aktiv im Energietech-Bereich und der Fonds heißt Klima Energy Transition. Und die GP, also das Management-Team, ist bei Alantra Energy Transition.
Mhm. Was ist denn Alantra Energy Transition? Vielleicht das nochmal kurz zur Erklärung.
Ja, das ist das Management-Unternehmen für den Fonds. Mhm. Da sitzt einfach das Investment-Team und unsere GP-Partner, einmal Alantra. Alantra ist eine große Asset-Manager, aktiv weltweit, gelistet in Spanien. Die haben als Asset-Manager knapp 30 Milliarden under Management direkt und 13 indirekt. Und die machen im Prinzip alles, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, sehr auf Mid-Market fokussiert. Und mit uns bauen die das Energy Transition Vertikalien auf.
Jetzt von außen betrachtet mal euren Namen vielleicht mal kurz auseinandersezieren. Ich hätte jetzt gesagt, als Laie, dass eigentlich Energie der größte Klimafeind ist. Ne? Und jetzt seid ihr aber dabei und bringt das Wort Transition rein. Magst du es mal kurz die Mission beschreiben?
Ja, klar. Wir haben, als die Mission ist, in Unternehmen zu investieren, die die Energiewende, also das Energy Transition, beschleunigen. Das heißt, dass wir als Fokus verschiedene Sektoren gesetzt haben. Wir wollen, wie du es gesagt hast, das Thema Energie im gesamten Climate Perspektive einfach auf die Dekarbonisierung wirken. Das heißt für uns nicht nur Elektrifizierung, wir investieren auch in Unternehmen und Technologien, die die Elektrifizierung vorantreiben und die Dekarbonisierung vom Strom, aber auch, und das ist heute 75% des gesamten Energieverbrauchs, auch die Dekarbonisierung von Fuel und Gas als andere Energie-Carriers.
Vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen durchführen, wo stehen wir denn da gerade in dieser ganzen Energietransition, dieser Energiewende? Denn das ist ja zumindest ein Thema, was eigentlich, man würde wahrscheinlich sagen, aus Klimagesichtspunkten 5 vor 12 ist, ne?
Ja, ich glaube, wir stehen an einem Wendepunkt heute. Ich und mein Partner in Crime, Western Gambini, der zweite Managing Partner, investieren im so Energiethemen seit 13 Jahren. Und tatsächlich ist es so, dass wir heutzutage auf der Nachfrageebene eine ganze Wendepunkte haben. Vor 10 Jahren war dieses Thema erneuerbar, Energieeffizienz, Dekarbonisierung eher so nice to have. Und heutzutage denke ich schon, dass einfach die Nachfrage für green und dekarbonisierte Energie sehr, sehr stark da ist und wächst. Und wir sind auch in einen Punkt gekommen, wo viele Technologien, die wir brauchen, um diese Dekarbonisierung auch zu erreichen, zeitlich eigentlich schon da sind. Und deswegen haben wir uns für einen Wachstumsfonds entschieden und für, also das, es gibt verschiedene Gründe, aber auch deswegen, wir denken, dass viele, wie gesagt, viele Technologien, die wir brauchen, eigentlich da sind und müssen ausgerollt werden. Und dafür braucht es in Europa einfach neue große Unternehmen, neue Scale-Ups. Und es war ganz klar, also jetzt weniger sind noch andere Fonds gegründet, aber vor ein paar Jahren das Thema Wachstumsfinanzierung in Europa sehr vernachlässigt wurde und heute immer noch im Vergleich mit Nordamerika zum Beispiel, dann sind Wachstumsfinanzierungen immer noch sehr klein. Und deswegen haben wir auch so klimapositioniert, Wachstumsfonds. Und wir wollten auch mit Klima und mit Alantra eigentlich die Brücke zu institutionellen Investoren bauen. Mhm. Weil die Verbindung zwischen Venture Capital und institutionelle Investoren ist lange nicht stabil und nicht gemacht. Und es ist auch eine Arbeit, die noch vor uns steht. Aber das ist schon sehr wichtig, damit die Themen, die wir als VC anfinanzieren, auch wirklich nachher groß werden können und mit dem Zugang zu institutionellen Investoren.
Würdest du euch denn als Venture Capital, weil das steht in eurer Selbstbeschreibung eigentlich nicht drin, ne? Da taucht auch der Begriff Startups nicht auf, da wollte ich mich mal fragen. Es steht dort Wachstumsunternehmen, ne? und Minderheitsbeteiligung, aber man liest jetzt explizit nicht Venture Capital und Startups. Seht ihr euch trotzdem so, ja?
Ja, also wir sind Late Stage Venture Capital Fonds. Wir finanzieren Unternehmen von in der Phase Series B onwards. Wir investieren in Unternehmen, die ein starkes Product Market Fit haben, schon kommerzielle Umsatz, große Wachstumsperspektive haben, aber die noch nicht profitabel sind. Also wir sind lange kein PE-Fonds, sondern eher im Late Stage Venture Capital Bereich tätig. Mhm. Und genau, ja.
Und welche Segmente guckt ihr euch genau an? Was sind so die spannendsten Segmente für euch?
Aktuell, also im generell haben wir zwei transversale Themen im Investmentstrategie. Das erste ist Digital Energy, also alle im Prinzip IT- und Software-Themen, die Energiewirtschaft effizienter machen kann und auch die Dekarbonisierung vorantreiben kann und Energieeffizienz. Und dabei scheuen wir uns vor allem Technologien, die im Hard-to-Abate-Sektoren wie Zement oder Stahlproduktion da auch mitwirken können.
Aha.
Das sind die zwei transversalen Themen. Und dann haben wir sechs Sektoren. Eine Gruppe ist im Prinzip Technologien, die Elektrifizierung vorantreiben. Und dabei ist natürlich Speicherung, also Storage, großes Thema, Smart Grids und auch Power Markets. Wie kann man in der Zukunft dezentral nochmal Energie vermarkten oder andere Energieprodukte austauschen? Und als vierte Gruppe in diesem Elektrifizierung-Bereich haben wir auch Renewables und Enablers. Und hier sind im Prinzip alle Technologien beinhaltet, die Erneuerbaren noch mehr effizient machen können und die Penetration von Erneuerbaren im gesamten Mix auch wirklich erhöhen können. Zwei Sektoren habe ich noch nicht angesprochen. Einmal Sustainable Transportation und Low Carbon Solution. Und bei Low Carbon Solution, dann ist das, was ich vorher angesprochen habe, die Karbonisierung von Gas und Fuel als Energy Carriers.
Siehst du denn, dass da gerade, also als Außenstehender freut man sich, dass diese Märkte jetzt gerade so viel Kapital bekommen, aber ist das aus Venture Capital Sicht, ist das ein Markt, in dem man auch tatsächlich noch Geld verdienen kann, würdest du sagen, oder fließt da gerade schon zu viel Geld rein und alle streiten sich um die gleichen guten Startups?
Nee, also ich hoffe schon, dass wir auch, dass wir auch Geld verdienen können in unserem Bereich. Es gibt tatsächlich verschiedene Ansätze. Es gibt Ansätze von mega großer Fonds, Milliarden groß heute, die pro Unternehmen und pro Ticket mindestens 50 Millionen Euro investieren müssen. Mhm. Unser Einsatz war, dass für diese Fondsgröße aus unserer Sicht noch die Markttiefe vielleicht nicht da ist. Und deswegen haben wir so Klima positioniert auf eine Größe, was auch für uns einfach Sinn macht. Es sind 210 Millionen Euro Fonds. Und wir investieren 5 bis 10 Millionen Euro in Unternehmen und positionieren Klima wirklich als Energy Specialist und voll unabhängig. Heutzutage im Energiebereich gibt es viele CVC und Investoren und es fehlen, also der Grund, warum wir auch Klima gegründet haben, ist, dass es aus unserer Sicht auch energiespezialisierten Fonds fehlt.
Ja, ich glaube, du kommst ja selbst aus, hatte ich gesehen, ne? Innogy warst du früher, oder?
Genau, ich habe bei RWE Innogy angefangen zu investieren, tatsächlich in 2009.
Das heißt, du kennst das Thema Corporate Venture Capital, kennst du ganz gut.
Ja, tatsächlich, ja. Und also aus unserem Team haben viel auch Erfahrung bei Corporate Venture Capital gemacht, auch in unabhängiger Fonds auch. Alles super, aber im Prinzip ist es auch schwierig, als CVC auch wirklich Runde anzuleiten, Runde zu strukturieren, weil man hat einfach sehr viele interne Battles zu führen. Und dann ist irgendwie das gesamte Thema Lead Investing vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Auf jeden Fall wollten wir als Team unabhängig sein.
Ja, ich hatte mal Statcraft Ventures hier im Podcast. Ne? Die sind ja auch im Energiebereich sehr stark unterwegs und sind, glaube ich, auch sehr unabhängig, hat er mir erzählt damals. Das ist wahrscheinlich hinterher, ich glaube, wenn man einmal in diese Corporate Venture diese bürokratischen Mechanismen rein muss, ne, dann kann man wahrscheinlich relativ wenig, also muss jetzt gar nicht so viel über Innogy erzählen, aber dann ist es wahrscheinlich generell gesprochen einfach schwierig, wenn man als unabhängiger Fonds dann Entscheidungen treffen will, die nicht mit der Corporate-Strategie einhergehen. Ne?
Genau das und genau das Thema Agilität und interne Prozesse und so weiter ist schon ein ganz anderer Prozess, würde ich sagen. Und genau.
Ich hatte gesehen, du warst bei zehn Unternehmen auch im Board, ne? Das heißt, vielleicht, da hast du wahrscheinlich auch gute Insights bekommen. Was sind denn so die Herausforderungen gerade für Energieunternehmen, also für Startups? Woran? Weil man hat immer gesagt, es gibt nicht genügend Kapital. Jetzt habe ich gerade gesagt, ich glaube, momentan gibt es immer mehr und mehr Kapital in dem Bereich. Was sind denn jetzt die nächsten Themen? Ist das denn der Product Market Fit, die Adaption auf Konsumenten oder Kundenseite oder was sind die Probleme?
Ganz aktuell sind Probleme oder Herausforderungen im Bereich Supply Chain. Ganz klar. Das gibt es schon.
Aber hoffentlich nur temporär.
Das ist nicht trivial.
Ne?
Ja. Hoffentlich nur temporär. Also im Solarbereich sieht es auch gut aus, dass es irgendwie temporär wird. Im Batteriebereich anscheinend auch. Aber es ist jetzt auch noch nicht so ganz gelöst, weil die Themen vertikale Integration von Supply Chain immer noch ein bisschen schwierig sind und nicht nur europäisch sind. Also diese globale Supply Chain, die einfach sehr, sehr komplex sind und schwierig. Und diese Risiken sind ja schon da und schwierig zu meistern. Aber ich würde auch sagen, regulatorisch ist im Energiebereich immer noch, also diese regulatorische Herausforderung ist immer noch da. Ich glaube, die Nachfrage ist da für viel auf Corporate, auf private Ebene. Es sind aber immer noch, also auch was die Infrastruktur angeht, ne, generell große Infrastrukturprojekte, da sind die Bremse nicht beim Kapitalverfügbarkeit, sondern eher regulatorisch, administrative, permitting processes. Solchen Sachen. Und für Startups selber, ich denke, ich weiß, es kommt darauf an, was genau das Startup auch macht. So, aber ich glaube, das Thema so Talent-Akquisition ist auch ein sehr großes Thema. Also generell Recruiting und Personal Bottleneck auf alle Ebenen ist schon ein großes Thema, was uns irgendwie als Boardmember auch sehr, sehr umtreibt. Wir sind auch im Recruiting-Prozess, auch zum Beispiel für auf C-Level-Ebene auch mit involviert und das Thema Talent Acquisition und Personal Bottlenecks.
Jetzt habt ihr einen geografischen Fokus, habe ich gesehen, ne? 80% Europa, 20% Nordamerika. Ihr seid schon mal verteilt in Europa, habe ich gesehen. Ihr sitzt in Deutschland, sitzt ihr in Bonn. Ja, das finde ich ganz charmant.
Ja, tatsächlich.
Ja, genau.
Ne, aber schöner Bonn.
Ja, genau, ist schönes Bonn, ne? Aber tatsächlich auch jetzt nicht, wahrscheinlich nicht das Epizentrum der Klimabewegung in Deutschland. Warum Bonn? Und dann vielleicht auch, also ich glaube, was habe ich gesehen noch? Spanien sitzt hier noch, ne? Und Frankreich, ne? Oder wo, was habe ich gesehen?
Ja, wir sind aktuell in Deutschland, Frankreich, Spanien und bald auch UK und rekrutieren noch im Nordeuropa eine weitere Investment Professional, eher ein Seniorenprofil. Und dann ist das Team auch komplett. Wir haben noch ein Extended Team in Israel, USA und UK und Deutschland tatsächlich. Bei Extended Team sind Experten, die uns auch mithelfen, verschiedene Themen uns ergänzen, verschiedene Expertise haben. Und tatsächlich, warum Bonn? sehr, sehr einfach zu beantworten. Ich habe auch 6 Jahre nach Innogy bei Hertha Gründerfunk gearbeitet und bin dann hierher gezogen mit meiner Familie und meine Tochter wächst hier auf. Und Bonn ist sehr, sehr gut eigentlich gebunden mit ganz vielen anderen Orten. Also ich bin schnell in Berlin, Hamburg und München. Ich bin schnell in Paris und schnell auch woanders hin. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, von Bonn auch. Und dann treffen wir uns als Remote-Team, treffen wir uns auch einmal im Monat und dann treffen wir uns in Spanien, dann in Madrid.
Und diese, ich bin gestolpert über diese 20% USA, ne? Da fragt man sich ja immer, wir haben immer wieder mal deutsche VCs, die dann in den USA irgendwelche Deals mitmachen und dann fragt man sich immer, warum wollen überhaupt US-Unternehmen mit deutschen VCs oder in dem Fall vielleicht europäischen VCs kollaborieren, ne? Und vielleicht kannst du das mal, was bringt ihr da mit zum Tisch, was ein US-VC nicht mitbringt?
Die Entscheidung, auch in Nordamerika aktiv zu sein, hat 2 Gründe. Einmal hat das Team bei uns auch schon Erfahrung gemacht mit Investment dort und hatte schon ein Basisnetzwerk, um damit anfangen zu arbeiten. In USA haben wir von Anfang gesagt, wir co-investieren und werden nicht Lead-Investor, so wie hier in Europa. Und warum aktiv investieren, also warum aktiv sein in Nordamerika, am Ende auch um dieses Netzwerk zu pflegen, den wir als Basis hatten, um das auch wiederum unserem europäischen Portfolio auch zugute kommen lassen. Also wir wollen auch, dass die beiden Netzwerke auch wirklich einfach cross-fertilizen, um am Ende des Tages das europäische Portfolio zu helfen, und für die US-Firmen bringen wir einfach einen europäischen Angle. Wir haben schon auch ein Investment dort gemacht und wir helfen auch gerade dieses Unternehmen bei den verschiedenen Use Cases in Europa mit unserem Netzwerk in der Industrie auch irgendwie nach Europa anzukommen. Komplementär, würde ich sagen.
Nee, finde ich auch plausibel. Kann man das denn vergleichen, Europa und USA? Kann man die gegeneinander benchmarken und sagen, in bestimmten Sektoren steht Europa möglicherweise hinter USA, in manchen schon weiter vorne? Kann man das sagen?
Ist eine gute Frage. Ich denke, im Bereich, also es ist auch, es gibt ja tatsächlich, gibt es manchmal geografischen Unterschiede. Zum Beispiel das Thema Storage. Das Thema Storage ist zum Beispiel in UK sehr, sehr fort, also sehr, sehr, sehr reif im Vergleich auch zu dem Rest in Europa. Hat auch damit zu tun, dass UK eine Insel ist und sehr, sehr früh auch Storage gebraucht hat. Deswegen ist, würde ich sagen, da ist generell in Europa schon ist generell Europa ein bisschen vielleicht weiter. Und dann die Themen Flexibilität ebenso, würde ich sagen. In USA würde ich aber auch sagen, dass die muss man. Ich glaube, ich kann keine. Ich würde keine weitere so Generalities sagen dazu, weil es jede Firma ist einzigartig und kann auch verschiedene also was mitbringen. Es gibt gute Technologie auf beide Seiten. Es gibt vielleicht ein breiteres Ökosystem in USA natürlich, ne, mit mehr VC-Fonds, mit mehr Gelder, mit mehr Wachstumsfonds, viel mehr als in Europa und mit mehr Fonds, die auch im Energiebereich auch spezialisiert sind.
Und du hattest ja von der Bürokratie und Regulatorik angesprochen. Wie ist das da? Würdest du sagen, das ist in den USA leichter oder ist es in Europa leichter?
Es ist sehr abhängig vom Staaten.
Ah ja, okay.
Ja. Und
auf beiden Seiten,
in den USA, ne, wo es ist sehr, sehr dezentralisiert und es funktioniert in Kalifornien ganz anders als in Texas.
Aber in Europa wahrscheinlich auch, ne? Frankreich und Deutschland oder so wahrscheinlich genauso. Und deswegen meine ich in beiden Parteien wahrscheinlich hast du diese staatlichen Unterschiede.
Ja, in der Tat.
Ja, man würde sich ja wünschen,
Ich würde dabei bleiben.
Ja, ist fein. Man würde sich aber nur wünschen, dass in dem Bereich die Regulatorik irgendwie in die Puschen kommt und merkt, gerade weil das Thema so dringend ist, dass man da jetzt eben auch relativ schnell die Lösungen ermöglicht. Ne? Deswegen frage ich nur.
Ja, und diese Homogenisierung ist in Europa auch sehr, sehr befragt tatsächlich. Ne? Es geht nicht nur um Interconnection von Märkten, um Ausgleich zu finden in verschiedene Länder. Aber es geht auch darum, dass Firmen auch vielleicht einen größeren Markt von Anfang an haben. Und das ist natürlich eine große Baustelle.
Ein bisschen versteckt bei euch auf der Webseite findet man auch euer Portfolio. Das ist noch nicht so offensiv, weil es halt auch noch relativ klein ist. Und habt ihr zumindest zwei Investments announced. Was ich da schön finde.
Aber der dritte wurde diese Woche announced. Also.
Okay, er ist noch nicht auf der Webseite, das kann ich dir sagen. Ja. Auf jeden Fall, was ich schön finde dort bei den Portfoliounternehmen, ihr habt zum einen natürlich eine Beschreibung des Unternehmens, aber dann habt ihr auch die ESG-Highlights und das finde ich irgendwie eine Besonderheit. Das sieht man aber eben natürlich auch nur bei Impact oder Energiefonds. Ne? Aber das scheint bei euch ein großer Fokus nochmal zu sein.
Ja, tatsächlich. Nicht nur ESG, sondern eher Impact, würde ich sagen. Aha. ESG ist für uns ein Risikomanagement-Tool, würde ich sagen, wo wir auf Sustainability-Risiken schauen und versuchen auch die zu mildern, machen ESG Due Diligence, so wie wir Legal und Tax Due Diligence machen, wenn du willst. Und bei Impact schauen wir uns auf Environmental Impact, unsere Investments und wir sind ein Artikel 9 Fonds. Auch. Das heißt, dass wir unsere Investment auf Sustainable Objectives haben und dass wir das nicht nur fördern. Und deswegen ist Impact für uns, würde ich sagen, noch wichtiger als ESG. Und für jedes Portfoliounternehmen schauen wir uns und wir definieren ein Impact KPI. Es muss immer irgendwie unterschiedlich sein, weil jeder Enabling Technology und Unternehmen macht was anders. Und wir haben zum Beispiel ein Weather Forecast Data Unternehmen. Natürlich ist es klar, bessere und granuläre Daten helfen erneuerbar auch mehr Platz im Stromnetz zu gewinnen. Aber es ist jetzt nicht direkt übersetzbar in CO2-Saving, sondern für die dann haben wir eher so ein technisches KPI für unsere Impact. Aber wir quantifizieren Impact tatsächlich von unseren Unternehmen und also Investments und wir setzen uns auch Targets und das machen wir auch zusammen mit den Management-Teams.
Ich hatte mal den Paul Morgenthaler hier von Commerz Ventures und der hat den schönen Begriff, also die machen ja eigentlich Fintech-Investments, weil sie von der Commerzbank kommen und erweitern das jetzt aber, er nannte das dann Cleantech-Fintechs, glaube ich. Ja. Und das fand ich ganz interessant, weil er eben sehr viel Parallelen im Cleantech- und im Fintech-Bereich gesehen hat. Würdest du dem zustimmen? Würdest du sagen, zum Beispiel die ganzen CO2-Measurements, das war so sein Beispiel, gehen dann auch sehr in den Finanzbereich rein und auch vor allem, weil sie halt eben nach und nach bilanzierbar gemacht werden müssen bei Unternehmen. Siehst du solche Parallelen?
Ja, sicherlich. Ich sehe vor allem, dass diese gesamte Environmental Impact-Themen auch eine große Hilfe ist für Unternehmen, einfach Zugang zu Kapital zu finden, einen besseren Zugang zu Kapital zu finden, als auch die ESG-Themen. Also wenn Unternehmen da auch wirklich Transparenz schaffen, hilft das auch sehr, heutzutage zu institutionellen Investoren zu kommen, zum Beispiel.
Super.
Ich hoffe, dass ich deine Frage beantworte.
Ich muss ehrlich sagen,
ich bin im Fintech-Bereich nicht so sehr zu Hause. Deswegen,
ich fand das bei Ihnen damals eine spannende Parallele, die er gezogen hat, die mir vorher so nicht bewusst war. Deswegen frage ich das immer wieder mal hier an der Stelle, ob da so quasi so ein neues Genre entsteht. So eine Mixtur aus Fintechs und Cleantechs ist ja ein spannender Bereich, weil eben, glaube ich, auch so Leute wie Larry Fink davon von BlackRock und sowas den Fokus immer mehr darauf legen und sagen, das Ganze muss eben accountable werden. Ne?
Ja.
Cool. Dann sind wir mit meinen Fragen durch, Lucille. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nein. Ich glaube, Investmentstrategie haben wir besprochen, oder?
Ja, würde ich sagen. Und vielleicht magst du nochmal sagen, gibt es Unternehmen, die sich bei euch melden sollen, proaktiv? Würdest du sagen, ihr freut euch über Inbound aus bestimmten Richtungen?
Ja, wir freuen uns immer auf Inbound, auch auf Unternehmen, die vielleicht jetzt nur eine Serie A machen, aber die vielleicht für die nächste Runde auch für uns in Frage kommen. Wir vernetzen die auch sehr gern mit anderen guten Series A Investoren, die wir kennen. Und wir geben immer Feedback und freuen uns immer auf Inbound. Denn, also ja, sehr gern, immer. Und die Sektoren habe ich genannt. Also wenn es da Unternehmen gibt in dem Bereich, dann immer always happy to talk.
Cool. Na, wir verlinken auch eure Webseite. Da ist ja nochmal relativ klar aufgelistet, welche Kriterien ihr oder zumindest welche Sektoren ihr angeht. Und man kontaktiert dich am besten über die Webseite oder auf LinkedIn? Was würdest du sagen?
Beides. Alles gut. Also, okay.
Cool.
Wir sind reaktiv.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Lucille, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Eine tolle Mission, finde ich. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie oder er gerne arbeiten. Und ich bin ja sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe tatsächlich an DocuSign gedacht. Der Grund, warum ich daran gedacht habe, ist, dass ich finde, dass es beschleunigt einfach viele interne, externe Prozesse sehr. Und macht viele internen administrativen Prozesse viel einfacher, als es früher war, wirklich. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie früher irgendwie alle Dokumenten ausgedruckt habe, die unterschrieben werden mussten. Und ich fand, es war so ein Theater und ich freue mich, dass es sowas heute nicht mehr gibt.
Ja, und geht international wunderbar auch, ne?
Ja, international wunderbar. Das Tracking ist sehr, sehr gut, diese Archivierung direkt. Also es ist schon eine große Erleichterung gewesen.
Und automatische Reminder finde ich großartig. Ne? Du musst dich aber, also man kann immer sagen, ich gehe dir gar nicht auf den Keks, das macht das System und du kriegst die ganze Zeit irgendwie im Zweitagesrhythmus oder so Reminder. Ne?
Diese Ketten aufzusetzen auch, erstmal hier, dann da und diese Automatisierung fand ich toll.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Lucille, also ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Dann, ja, ich drücke die Daumen, dass sich ein paar Leute bei euch melden, die sagen, sie könnten zu euch passen. Und ich würde sagen, wenn es bei euch große Updates gibt, dann sag gern Bescheid, dann machen wir nochmal ein Follow-up, ja?
Super, vielen Dank, Jan, hat mich sehr gefreut.
Startup Insider Daily. der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Lucille Bonnet, Managing Director von Alantra, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Closings des Klima Energy Transition Fonds in Höhe des Hardcaps von 210 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort stellen sich die Jungunternehmen Recycle Hero, Flashfix und Animate anlässlich der Rubrik Junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.